Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Ja, und ihr habt's gehört. Weder die Musiker sind hier erschienen, noch der Andreas. Die sind nämlich alle auf dem Weg. Die sind auf dem Weg nach Hause. Reumütig werden sie zurückkehren. Andreas, du bist jetzt schon auf einem Zwischenstopp und ich freue mich sehr, dass diese Verbindung auch hier jetzt klappt, auch wenn die Musik wieder mal fehlt.
Ja, die Strecken sind groß. Man hat ein paar Flüge hinter sich, jetzt noch ein paar vor sich. Und wir werden am Freitag mit dem gesamten Orchester wieder da sein. Die Instrumente müssen natürlich immer wieder verpackt werden in den großen Transportflugzeugen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Und dann werden sie dann natürlich wieder schallern. Ich habe den Taktstock schon dabei zum Dirigieren für die neue Startmusik. Und Freitag bin ich wieder da.
Ja, das ist schön und wir freuen uns hier auch alle, dich dann hier wiederzusehen, denn, also, es läuft irgendwie, aber Andreas, ohne dich, ehrlich, wir haben es jetzt erkannt, geht gar nichts. Und wenn es dieses kleine Beispiel ist, wie man sich vertun kann, wenn es um die Hühner geht, wie es mir jetzt passiert ist. Ich habe gedacht, naja, gut, es ist Winter und es ist kalt und 8 Hühner legen im Moment am Tag 3 Eier. Das dürfte normal sein. Du warst da schon so ein bisschen im Zweifel. Und gestern habe ich dann den Kopf da ganz reingesteckt in diesen Stall und habe, wie zu Ostern, ein Osternest gefunden mit über 20 Eiern. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das kann ich natürlich gut, weil Hühner sind keine Soldaten wie die, die gerade im Prinzip an die Ostfront verlegt werden und genau spuren, sondern Hühner sind eben halt Tiere, die ganz im Prinzip in ihrer wesenhaften Art ihre Eier dorthin legen, wo sie gerade Lust haben. Und dann nutzen sie gern auch die vorgefertigten Fächer, die sind ja auch schön eingerichtet und schön ausgelegt und kuschelig, aber manchmal legen sie sich ja auch einfach unter das Kackbrett, um es mal ganz deutlich zu machen, und
Das
da
wollte ich
liegen sie
nicht sagen.
dann.
Das wollte
Ja,
ich
aber
nicht sagen.
das Kackbrett ist ein Begriff, den jeder Hühnerhalter kennt, weil ein Kackbrett ganz wichtig ist. Denn wenn man das nicht unter dieser Stange drunter installiert, wo man dann eben halt in regelmäßigen Abständen dann eben halt die Exkremente dann mit einem Spachtel herunterzieht, das ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ja, du weißt ja jetzt auch, was das ist. Und dann ist es eben halt so, dass man dann eben nicht jedes Mal den Stall komplett neu machen muss. Aber so ist das gut. Und ich bin froh darüber, dass du die Eier noch gefunden hast, die ganzen anderen dann. Ich hatte mir wirklich Gedanken gemacht, dass die Hühner depressiv sind, weil Papa nicht da ist oder so.
Ja, nee, also denen geht's wunderbar, die sind putzmunter und alle Freunde freuen sich jetzt, die hier gerade in meinem Umfeld sind, über Eier. Die sind ja
Ja,
jetzt,
so.
die kann man ja
So.
zum Backen und so kann man die nehmen, auch wenn sie jetzt ein paar Tage, da liegen, ne?
Ja, natürlich, logisch. So soll es sein. Und wenn es für die Nachbarn ist, dann müssen die ja nicht ganz so frisch sein. Also wir haben das. Ja. Ja, jetzt haben wir gleich noch mal ein paar Nachfragen jetzt nach dem Podcast. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zum Wetter. Ich kann das ja nur sehen im Wetterbericht, aber vielleicht sagst du uns noch mal was zum changierenden See. Das ist ja auch wichtig jetzt.
Ja, den sieht man im Moment nicht so sehr, weil die grauen Wolken mit der grauen Luft den dunkelblauen See eingehüllt haben in ein Suizidgrau. Und deswegen, ja, sieht jetzt nicht so schön aus. Aber was sehr schön ist, das ist der Schnee hier. Also wir haben ja nun Massen davon und es ist jetzt kalt geworden. Und jetzt gibt es eine dicke Schicht oben drüber. Die Tiere können also auf dieser Schicht schon laufen, wie ich das hier beobachten kann. Und es ist natürlich fürs Räumen jetzt ein bisschen schwer geworden für diejenigen, die es noch nicht ganz geschafft haben. Aber die Lage ist hier so. Es ist also in Teilen dieser Insel Cape Breton, auf der wir sind, der State of Emergency ausgerufen worden, also der Notstand. Und viele Menschen sind immer noch von den Schneemassen eingeschlossen.
Ja, also es ist schon Wahnsinn. Du hast mir gestern Bilder gezeigt. Da war allerdings ein blauer Himmel und ganz viel Sonne, so wie ich es eigentlich kenne. Und das war eigentlich eine Schneelandschaft wie in einem Bilderbuch, wie bei Grimms Märchen, fand ich.
Ja, ich kann heute Nachmittag, ich verspreche immer hier Bilder einzustellen, da vergesse ich das wieder. Kannst mich vielleicht bei einem der nächsten Zwischenstopps nochmal dran erinnern, Andreas. Du hast ja sonst nichts zu tun, außer hier zu reisen. Ne?
Ja.
Und,
Bis
und
zu meinem nächsten Flieger schaffen wir den Podcast gerade noch. Das schaffen wir.
ja, deswegen fangen wir jetzt auch an. Also,
Genau.
Tucker Carlson, der ehemalige Fox News-Moderator, der mutige Mann, der sich in die Höhle des Löwen getraut hat, der ist nämlich nach Moskau geflogen und hat tatsächlich ein Interview aufgezeichnet mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Und dieses Interview soll morgen veröffentlicht werden. Wir sind auch gleich dran mit Übersetzungen, dass wir das auch hier in Deutsch dann veröffentlichen können. Und Tucker ist natürlich gefragt worden, warum macht er das alles und wozu ist das gut? Und er sagt, dass die Ukraine die globalen Militär- und Handelsbündnisse völlig umgestaltet und die Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt habe. Also er spricht von der Ukraine, man könnte natürlich auch sagen, der Ukraine-Krieg, in den sich Europa und der Westen eingeschaltet haben, oder?
Ja, so könnte man das natürlich nennen. Ich muss ehrlich sagen, größten Respekt vor Tucker Carlson. Denn es kann niemals etwas Besseres geben, als dass man mit allen Kriegsparteien spricht, offen. Und dass alle auch offen veröffentlicht werden für die Menschen da draußen, um sich selbst ein Bild zu machen. Diese demokratischen Strukturen haben leider so ein bisschen diese Überheblichkeit, dass man den Menschen auf gar keinen Fall irgendwelche Meinungen geben darf, weil sie das dann eventuell als Wahrheit erkennen könnten, obwohl es Propaganda ist. Und ich bin der Meinung, in einer Demokratie muss man eben halt auch auf die Intelligenz der Bürger bauen, was manchmal schwierig ist, das gebe ich zu. Und ich finde es wichtig, dass Herr Putin eine Bühne bekommt. Das kann nicht sein, dass nur ein Herr Selenskyj eine Bühne bekommt. Und wenn es umgekehrt wäre und Herr Putin wäre jetzt ständig in den Medien und seine Meinung könnte nach außen geblasen werden, würde ich mich genauso für Selenskyj einsetzen. Weil es geht nicht darum, um wen es geht, sondern es geht darum, dass es passiert. Und das ist ganz wichtig, dass hier ein Journalist, ein einziger einsamer Journalist hier seiner Arbeit oder seinem Ethos auch in irgendeiner Form gerecht wird.
Tucker hat natürlich viele Leute in den USA hinter sich. Das sind die Republikaner, das sind die auch mit dem Slogan von Trump, Make America Great Again, also Amerika wieder groß machen. Und er hat eine echte Mission. Und daran sehen wir eigentlich, dass der Spruch eines jeden einzelnen Menschen, wenn er sagt, oh, was kann ich schon ausrichten, ich alleine, obsolet ist. Nun ist nicht jeder ein bekannter Nachrichtenmoderator, aber dennoch ist natürlich für jeden eine Möglichkeit da, etwas zu tun, damit diese Welt sich endlich wieder in die richtigen Bahnen lenken lässt. Wobei, Andreas, es ist ja einfach so, wir müssen ja erstmal zuschauen und auch zum Teil teilnehmen daran, dass eine alte Ordnung, die so viel Falsches auch hat, zusammenbricht. Und das sagt Tucker auch. Er sagt, der Zustand der Wirtschaftsordnung ist desolat nach dem Zweiten Weltkrieg und er stellt fest, dass sie sehr schnell jetzt zerfällt, zusammen mit der Dominanz des US-Dollars. Also im Prinzip ist er da ähnlicher Meinung wie du.
Ja, mit Sicherheit ist er ähnlicher Meinung. Also, denn das ist ja auch logisch. Denn wir haben in diesem System der Umverteilungsmechanismen mit der Eigentums- und auch der Zinsökonomie, die wir haben, haben wir ein großes Problem. Wir haben eine nach oben nicht begrenzte Richterskala. Es gab früher mal den Begriff des standesgemäßen Lebens. Das gibt es heute nicht mehr. Heute kann man nach oben eben halt offen in einen Reichtum hineingelangen, wo man ganze Staaten sich kaufen kann. Und das ist eines der Hauptprobleme, was wir derzeit haben. Und wenn wir jetzt wieder nach der alten Schiene fahren, muss es wieder zu einem Krieg kommen. Kein Mensch will Krieg. Und wir können jetzt darauf hoffen, dass wir mit den technischen Mitteln, die wir haben, so viel Informationen rüberbringen können. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wenn amerikanische Medien oder auch Politiker in Panik geraten, dass sie dieses Interview verhindern wollen. Ich meine, als er noch Fox-Moderator war, da wollte er ja auch schon mal dieses Interview mit Putin machen. Da hat man ihn behindert. Denn im Interesse einer Medienlandschaft, einer halbwegs intakten, ist es das Sinnvollste, auch um den Krieg zu verhindern. Und da das nicht der Fall ist, merken wir, dass sie alle in einem Kollektiv zusammenarbeiten und den Krieg eben nicht verhindern wollen, sondern selber sich als Krieg oder der Kriegstreiberei schuldig machen. Das ist
Also
meine Meinung dazu.
du hast, die darfst du ja auch äußern hier. Also, ne, wenn du sie als solche kennzeichnest, sind wir alle
Klar.
glücklich. Du hast gerade darauf angespielt, dass Tucker während seiner Fox News-Zeit ja auch schon mal einen Versuch gemacht hatte, mit Putin ein Interview zu führen. Bis ihn eine Quelle, das hat er nochmal erzählt, in Washington DC darüber informierte, wie die NSA ihn ausspioniert hatte. Er sagt, die sind in mein Signalkonto eingedrungen und ich wusste nicht, dass sie das können. Und dann hat er einen Anruf bekommen von jemandem in Washington und diese Person sagte, wirst du bald nach Washington kommen? Ja, ich werde in einer Woche da sein. Wir treffen uns am Sonntagmorgen. Und er sagt, ich fahre also hin. Die Person sagt, planen Sie eine Reise, um Putin zu besuchen. Und ich sage, woher wollen Sie das denn wissen? Ich habe es niemandem erzählt. Nicht mal meinem Bruder, nicht mal meiner Frau, niemandem. Und da sagt er, ja, woher weiß ich das? Weil die NSA deine SMS mit diesen anderen Personen, denen sie geschrieben haben, abgehört hat oder gecheckt hat. Und er sagt, das Interview muss er jetzt machen, weil wir wörtlich die Vereinigten Staaten lieben und wir wollen, dass sie wohlhabend und dass sie frei bleiben. Er ist also ein
Patriot.
Patriot, er setzt sich für das Land ein und er alleine will Amerika retten.
Gut, ich denke mal, so pathetisch brauchen wir es nicht aufhängen, aber eins ist definitiv, diese Geschichte, die er erzählt hat mit der NSA, das beweist, dass Donald Trump zu 100% recht hat, wenn er von dem großen Sumpf spricht, den er trockenlegen will. Wie kann es sein, dass ein Journalismus, ich meine, es gibt die Demokratie, es gibt die Gewaltenteilung, all diese Dinge sind ganz klar definiert und die finden alle nicht statt. All dieses Ding, was wir jetzt hier mitbekommen, sprechen davon, dass es sich um totalitäre Regime handelt und das dauert nicht mehr lange, dann haben wir Nordkorea noch als freies Gebiet gegenüber USA beispielsweise. Und das ist genau der Punkt, in den wir uns gerade hinbewegen. Es ist gut, dass er das gesagt hatte mit der NSA, denn damit ist es bewiesen auch.
Ja, er hat übrigens auch Statements veröffentlicht, die also nicht sehr günstig für die Ukraine ausfallen und auch nicht sehr günstig für seine Medienkollegen. Das ist natürlich keine Überraschung, aber ich möchte euch das auch noch mal näher bringen. Also er sagt, dass Präsident Zelensky von wörtlich weichgespülten westlichen Interviews profitiert habe, die er als Vorbereitungssitzungen bezeichnet. Er sagt, das ist kein Journalismus, das ist Regierungspropaganda. Und weiter berichtet er, zur gleichen Zeit, in der unsere Politiker und Medien dies taten, indem sie für einen ausländischen Staatschef warben, als sei er eine neue Verbrauchermarke, hat sich kein einziger westlicher Journalist die Mühe gemacht, den Präsidenten des anderen in diesen Konflikt verwickelten Landes, Wladimir Putin, zu interviewen. Er sagt, die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, warum Putin in die Ukraine einmarschiert ist oder welche Ziele er jetzt verfolgt. Sie haben
Klar.
seine Stimme noch nie gehört. Und das ist falsch. Die Amerikaner haben ein Recht darauf, alles über einen Krieg zu erfahren, in den sie verwickelt sind. Und wir haben das Recht, sie darüber zu informieren, weil wir auch Amerikaner sind.
Das stimmt und das sehe ich ganz genauso. Und Tucker Carlson ist wirklich so das helle Licht bei den Journalisten überhaupt auf der Welt, in der freien USA, in der sogenannten. Und in Europa, da haben wir eben halt einen Roger Köppel, das muss man auch mal ganz klar sagen, von der Weltwoche, der sich auch traut, beispielsweise vom Roten Platz in Moskau herunter Interviews zu machen mit Geschäftsleuten, die dort eben halt ansässig sind. um zu hinterfragen, wie ist denn die Atmosphäre? Wie ist denn das mit Putin? Wie schätzt man denn die Situation ein als Russe? Es werden ja auch die normalen Russen nicht hinterfragt. Wie sehen Sie denn die Situation? Sind Sie Putin freundlich oder feindlich und so weiter? Wir bekommen ja nur Propaganda. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist der entscheidende Punkt. Wir laufen gerade auf einen Krieg zu. Der ist gewollt. Und aus jetziger Sicht kann ich davon ausgehen, so ist meine Meinung, dass der ausschließlich vom Westen gewollt wird. Es wird von einer Verteidigung gesprochen und man redet gleichzeitig von Truppenaufmärschen. Das passt einfach alles nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Tucker Carlson das jetzt macht.
Ja, ich meine, ob es zu diesem Krieg wirklich kommen wird, das bleibt mal dahingestellt, denn es sind ja vielleicht auch andere Absichten hinter dieser Propaganda versteckt. Es gibt viele Gründe, von vielen aktuellen Themen abzulenken, die man jetzt einfach nicht in die Öffentlichkeit bringen möchte. Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung, da kommen wir gleich noch drauf. Die Bauernproteste, so ganz allmählich schaffen sie es mal hier und da in die Medien. Übrigens, ich beobachte, da wo die Landwirte vor den Funkhäusern demonstriert haben, wie zum Beispiel beim NDR oder eben auch beim WDR, da findet man jetzt tatsächlich hin und wieder eine Meldung. Das heißt, ein bisschen zumindest vorübergehend hat es geholfen. Aber ich möchte gerade in diesem Zusammenhang auf einen Artikel kommen, den ziehe ich jetzt mal hier vor. Den hatte ich eigentlich ein bisschen später geplant, aber das passt jetzt doch zu dem Tucker Carlson. Und zwar geht es um Fake News und Medienmanipulation. Und da fragt ein Journalist bei der Berliner Zeitung, der ist nicht unbeschlagen, der hat bei der Berliner Morgenpost, bei der Welt gearbeitet, war Redakteur bei der Berliner Zeitung und schreibt jetzt Kolumnen für die Berliner Zeitung, André Mielke. Er sagt, er stellt in der Überschrift die Frage, wie kann Deutschland kriegstüchtig werden? Denn natürlich ist es so, bis jetzt haben die meisten Menschen im Land über einen Krieg noch nicht nachgedacht. Aktuell, man hat immer noch die Geschichten der Eltern und Großeltern im Ohr, wie es nach der Kriegszeit oder während des Krieges war. Und das ist aber nie so wirklich an einen herangekommen. Deswegen, viele können sich das noch gar nicht vorstellen, auch wenn Herr Pistorius von Kriegstüchtigkeit spricht oder von eventuellen Musterungen, die jetzt doch dann mal die Menschheit beglücken sollen. Und Mielke sagt, der hat sich die Doku angeguckt, die heißt USA gegen Hitler. Und er sagt, wenn man das anguckt, dann begreift man die Tricks und die Kniffe der Propaganda von heute. Man muss Medien manipulieren, um Gesellschaften gefügig zu machen. Bevor ich da reinlese, Andreas, vielleicht ein kurzes Statement von dir.
Naja, also natürlich ist das so, man muss ja auch, um einen Krieg im Prinzip zu inszenieren, erst einmal bestimmte Fakten schaffen, damit die Menschen den Krieg ja auch einsehen und dann natürlich auch, zwar nicht mit Freude, aber zu sagen, okay, wir haben keine andere Wahl, da gibt es halt einen Bösen. Da muss man erstmal etwas aufbauen. Und dieses Aufbauen, gerade was jetzt diese dunkelste Geschichte anbelangt, ich meine, ich möchte mal sagen, weil wir hier gerade darüber sprechen, USA gegen Hitler. 1938 war Adolf Hitler auf den Titelseiten der Times in
War
Amerika, der
Scholle da
Time,
nicht auch drauf?
des Time, Herr Scholle war auch drauf, des Time-Magazins, und zwar als Mann des Jahres. Gebt mal bitte rein, 1938, Hitler, Man of the Year, dann kommt ihr auf das Titelbild vom Time-Magazin. Time, ein US-amerikanisches, 1938 ist in den USA Adolf Hitler zum Mann des Jahres gemacht worden vom Time-Magazin. Und das gehört alles zu dieser Propagandageschichte dazu. Erst aufbauen, dann bekämpfen und diese ganzen Methoden, die dahinter stehen. Und so können denn solche Tragödien und solche Untaten dann auch erst entstehen. Ich meine, der Krieg, der viele Väter hatte, heißt ein Werk darüber. Und das muss man sich einfach mal antun. Und da reicht es nicht zu sagen, das ist irgendwie rechts. Im Gegenteil, man muss es ja erst mal verstehen.
Ich will da mal kurz reinlesen, was der André Mielke geschrieben hat. Also ein bisschen Geschichtsunterricht. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Die Nazis machten sich über Europa her. Die Briten ahnten, dass sie ohne transatlantischen Beistand sich die Wehrmacht kaum würden vom Leibe halten können. Doch America First gab es lange vor Trump. Die meisten Amerikaner waren wenig geneigt, nach 1917 schon wieder ihre Knochen in Übersee hinzuhalten. Also schickte London jemanden nach New York, um dort diskret die Stimmung zu drehen, den schwerreichen kanadischen Geschäftsmann William Stevenson. Und der Film erzählt, wie Stevenson im Auftrag des Geheimdienstes seiner Majestät eine Tarnfirma zur Manipulation der öffentlichen Meinung beim Wunsch Alliierten aufbaute. Seine Agentur belieferte große Zeitungen und den beliebtesten Radiomoderator mit Nachrichten zur mentalen, wie es heute heißt, Kriegsertüchtigung, kennen wir auch das Wort. Und Historiker beschreiben das als ausgefeiltes System der Desinformation. Der Spion und seine Mitarbeiter hätten eine Realität vorgegeben, die komplett erfunden war. Ihre Fake News fanden Eingang in mehr und mehr seriöse Medien. Es war ja für eine gute Sache. Andrea, so geht's, oder?
Ja, also wir kennen das ja, das ist ja heute noch immer aktuell, diese Methode. Wir wissen, dass es in London ganz bestimmte Marketingagenturen sind, die dann zum Beispiel seinerzeit, um den Irakkrieg mit entsprechender Energie zu befeuern, dass es dann hieß, dass Saddam Hussein in den neugeborenen Kliniken die neugeborenen Kinder da getötet hat. Ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Und dann war dieses junge Mädchen, die da im Fernsehen dann geweint hatte bei dem, was sie da alles gesehen haben, will, nämlich eine Krankenschwester angeblich, und es stellte sich raus, das war wieder eine Tochter eines Diplomaten, und das Ganze war komplett erfunden, aber viele Leute haben das geglaubt. Selbst wenn man es wieder zurücknimmt, allein die Tatsache, was dort genannt wurde, sind solche Gräueltaten, das prägt sich im Kopf ein. Und selbst wenn man es zurücknimmt, bleiben die Bilder noch bestehen. Und zum Schluss kann man nachher gar nicht mal genau beurteilen, was stimmt und was nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn zum Beispiel Tucker Carlson konkrete zum Beispiel solche Interviews macht, wo man dann auch mal die andere Seite hört. Denn die wird ja komplett ausgeblendet und dann kommt nur einseitige Berichterstattung plus Marketingtechniken, um die Menschen in diesen Krieg hineinzutreiben.
Also, du hast von der sogenannten Brutkastenlüge gesprochen
Ja,
damals.
genau.
Es gab auch den Vorwurf gegen Saddam Hussein aus dem Irak, Massenvernichtungswaffen gelagert zu haben, die man natürlich beseitigen musste. Und das war sozusagen der Grund für den Kriegseintritt zwischen USA oder dem westlichen Bündnis und dem Irak, der über 1 Million Tote gefordert hat und ein Land in Schutt und Asche gelegt hat. Und das ist das, worüber wir hier sprechen. Und ja, wer jetzt fragt, welche Parallelen gibt es denn zur heutigen Zeit, der hat vielleicht nicht so viel Fantasie, aber den kann man auf die Sprünge helfen mit den Aussagen von André Mielke, aus dieser Kolumne. Er sagt, im Vergleich zu dem, was damals war, als der Zweite Weltkrieg begann, die Medien, die Netzwerke sind heute andere, sagt er. Mehr, schneller, überall. Und mancher Satz der im Film auftretenden Wissenschaftler wirkt danach gerade bewusstseinserweiternd. Etwa, da heißt es, wenn eine Lüge nahe genug an der Realität ist, kann sie Angst auslösen, die dann eine Eigendynamik entwickelt. Und er sagt, das bringt mich auf eine sehr schrille Idee. Man stelle sich eine Regierung vor, die eben noch selbst in großem Stil abschieben wollte und jetzt kühl berechnend den Eindruck erweckt, eine relevante Zahl von Unmenschen stünde kurz davor, alle Bürger mit ausländischen Wurzeln zu deportieren. Er sagt, absurd was, aber eine solche politische Klasse, die ihren Machterhalt als Schutz der Demokratie beschriebe, hätte hinreichend erzeugte Angst und Eigendynamik, gewiss großen Respekt von diesem Herrn Stevenson. Andreas, er spricht hier davon, die Menschen angstbereit zu schießen mit Worten, mit Manipulation. Und wenn wir uns das Vokabular von Herrn Pistorius im Moment anschauen, und nicht nur von ihm, sondern es kommt jetzt inzwischen aus USA, aber auch aus vielen europäischen Ländern, dass man sich hier auf einen Krieg vorbereitet. Deutschland bereitet sich auf einen Krieg vor, dann muss man sagen, eigentlich haben wir gar keinen Grund für einen Krieg. Der böse Putin plant was. Ich hoffe, dass der Tucker natürlich darüber auch mit ihm gesprochen hat.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Das Problem ist ja ganz einfach, um bei dieser Manipulation zu bleiben, dass diejenigen, die das selber inszenieren, sich da irgendwie so reinfräsen in einer Psychose, dass sie ihre eigenen Geschichten irgendwann selbst glauben. Ich halte Friedrich Merz ja nicht für einen Dummkopf, aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie er reagiert auf dieses Potsdam-Abkommen, dieses sogenannte, was es überhaupt nie gegeben hat, dass jetzt die CDU-Beteiligten, die daran teil waren, und einer da, der das da organisiert hatte, der die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte, war ja offenbar sogar einer aus dem Vorstand der CDU, die müssen jetzt alle aus der Partei rausgeworfen werden. Das heißt, die glauben das wirklich, anstatt jetzt mal zu fragen, pass mal auf, wenn die eigenen Leute da waren, was ist da überhaupt gewesen? Und dann stellt sich raus, das war eine ganz normale, offene Veranstaltung, die war zwar privat, aber die war eben nicht geheim und da wurde auch nichts Schlimmes erzählt. Und wenn du dann sagst, dass jetzt Herr Scholz selber gesagt hat, er hat ja gesprochen darüber, dass die Ausländer im großen Stil, und zwar nicht die Ausländer, sondern ganz klar die widerrechtlich im Land befindlichen Ausländer ausgewiesen werden. Und jetzt im Prinzip nichts anderes Neues dazugekommen ist, aber jetzt haben es eben halt diejenigen gemacht, die man weghaben will. Und dann laufen diese Geschichten und man merkt, wie sie alle in diese Geschichte mit einstimmen, dass man glaubt wirklich, sag mal, glauben die das denn wirklich? So dumm können die doch gar nicht sein. Aber das sind Psychosen, die entstehen. Und ich lerne momentan am meisten über die deutsche Geschichte insgesamt. Denn ich habe mich viel mit der deutschen Geschichte insgesamt, da gab es mehrere totalitäre Bereiche, auch die DDR zum Beispiel. Und da kann man jetzt gerade lernen, wie man Menschen in diese Psychose reinhypnotisiert, dass sie das alles glauben, was da läuft.
Und ich will mal gerade eine Meldung hier vortragen von der Epoch Times. Da heißt es zum Beispiel, dass der polnische Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz, der hat einen drohenden Krieg mit Russland auch nicht ausgeschlossen. Er sagt, Polen müsse sich auf einen solchen Krieg vorbereiten und auf die Frage, ob er eine militärische Niederlage der Ukraine und einen direkten Angriff Russlands auf Polen für möglich halte, antwortete er: Ich rechne mit jedem Szenario und nehme die schlimmsten am ernstesten. Das ist die Aufgabe eines Verteidigungsministers in der Situation, in der wir uns heute befinden. Zitat Ende. Also das heißt, Andreas, wenn er sagt, ich rechne mit jedem Szenario und nehme die schlimmsten am ernstesten, das klingt für mich ein bisschen nach dem Hammer-and-Dance-Papier, das zur Corona-Zeit von der Regierung bzw. aus einem amerikanischen Think Tank an viele Regierungen als roter Faden, als Anleitung gegeben wurde, wo es eben heißt, die Situation wird ganz furchtbar, ganz ernst, da werden ganz viele Leute sterben und die Kinder sind schuld, wenn die Großeltern sterben, weil sie sich nicht die Hände gewaschen haben.
Es muss jetzt der Weg bereitet werden. Genau das ist der Punkt. Corona ist vorbei, die neue Story wird aufgebaut. Es ist genauso eine Fake-Story, wie es Corona auch gemacht wurde. Wir wissen das durch Hammer and Dance und mich würde nicht wundern, wenn eine ähnliche Geschichte jetzt wiedergefunden wird, immer, wo man dann sagt, okay, wie bekommen wir die Leute eben halt in die Angst? Und da müssen diese Verteidigungsminister als erstes umfunktioniert werden zu Kriegsministern. Es sind reine Kriegsrhetoriker. Ein Verteidigungsminister müsste als erstes die erste Intention empfinden, sofort mit dem Gegner in die Kommunikation zu kommen, um einen Krieg zu verhindern. Das ist die Aufgabe auch einer Verteidigung. Wenn ich aber beispielsweise automatisch meinen vermeintlichen Gegner, den ich mir selber in meinem Kopf zusammenbastel, isoliere und jede Kommunikation ablehne, dann geht es nicht mehr um Verteidigung, es geht auch nicht mehr um Kriegsverhinderung, sondern es geht um eine konkrete, konzentrierte Kriegsplanung im Interesse der Rüstungsindustrie. Und wenn dann eine Frau Strack-Zimmermann nebenbei noch von denjenigen, diejenigen, die zum Beispiel mit Russland in Kontakt sein möchten, das wird ja automatisch als Putin-Versteher in Verbindung gebracht. AfD sagt zum Beispiel, oder einige Leute dort, man muss mit Putin in die Verhandlung und ins Gespräch kommen. Und da merken wir natürlich sofort, dass dann eine Geschichte runterläuft, dass dann Frau Strack-Zimmermann bei der AfD von einem, Entschuldigung, Scheißhaufen spricht und die Wähler damit automatisch zu Schmeißfliegen gemacht werden. Sie nutzt das Wort Schmeißfliegen auch noch. Das sind übrigens alles so Argumente, die gehen. Das passt alles zu dieser immer roher werdenden Kriegsterminologie. Die wird hier richtig aufgebaut. Man merkt richtig, die Sache von einem Begriff der Ostflanke wäre vor 2 Monaten noch nicht möglich
Tja.
gewesen. Heute sprechen wir von Truppenaufmärschen an die Ostflanke. Das heißt, die ganze Terminologie baut sich jetzt in Richtung Krieg auf.
Zumindest
Man
die
will.
Terminologie, aber es gibt auch viele Aussagen. Ich habe gerade mit einer Freundin in Deutschland telefoniert, Andreas, die sagte, die wohnen an der Ecke Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Da sagt sie, da fliegen nächtelang, stundenlang Militärflugzeuge über die Dächer. Sie sagt, man hat automatisch das Gefühl, man ist im Krieg. Und das ist ja auch das, was Pistorius zu dieser großen NATO-Übung gesagt hat, die jetzt im Frühjahr jetzt, ja, stattfindet und gestartet ist, dass nämlich diese Übungen, das sind ja keine Verteidigungs-, das sind ja Angriffsübungen, Kriegsübungen, dass die für alle Bürger fühlbar und sichtbar sein werden. Da wurde ich daran erinnert, an diesen Ausspruch. Wir hatten das hier schon mal besprochen. Könntest du dir vorstellen, wenn man so eine Angstpropaganda aufbaut, dass man auch durch solche Maßnahmen einfach mal ein bisschen nachhilft, dieses Gefühl, das Sicherheitsgefühl der Deutschen noch ein bisschen zu erschüttern?
Ja, das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Das wird natürlich nicht deswegen gemacht, sondern man verpackt das in Manöver, die man dann in Gebiete legt, die dann besiedelt sind, um den Menschen eben halt diese Angst und auch diese Geräuschkulisse schon einmal vorzubringen. Damals die Transall, die großen Transportmaschinen mit großen Triebwerken und Propellern, die haben ja so ein brummendes Geräusch und die, das sind ja Riesenfestungen, die fliegen durch die Gegend. Jetzt haben sie die Dinger von Airbus, diese großen Dinger in Grau. Das ist natürlich schon etwas, was auch Ängste verursacht. Und wenn wir jetzt wissen, dass gerade ein Abkommen gemacht wurde, eine Absichtserklärung, um es genauer zu sagen, zwischen Deutschland, Polen und auch Holland, also Niederlanden, dass eine Transitstrecke für die Truppenaufrüstung, also für die Truppentransporte in Richtung Osten, in Richtung russischer Grenze quasi jetzt abgesprochen wurden, dann merken wir, in welche Richtung es geht. Ob die Bomben fallen und ob es wirklich geschossen wird, ist zweierlei. Wichtig ist, dass die Rüstungsindustrie jetzt die Aufträge bekommt. Nur darum geht es. Es geht um Profit und um nichts anderes als Profit. Das ist meine Meinung auch. Das sage ich noch gern dazu.
Ja, ich meine, mit Impfungen, sogenannten, lässt sich im Moment weniger Geld machen. Da gibt es
Hat
einfach
man
viel,
aber.
hat man aber, du hast vollkommen recht, hat man, das ist jetzt erstmal passé, bis man versucht
Man
ja,
hat
Entschuldigung.
Entschuldige, man hat entschuldige, dass ich reinrede. Man hat Unmengen an Volksvermögen, an Steuergeldern verbraten, die jetzt beim Staat hängen bleiben, sprich wieder beim Steuerzahler, die dann irgendwie wieder reinkommen müssen. Und das sehen wir, dass dabei die Wirtschaft zugrunde geht und dann diskutiert man über Putin und dann diskutiert man über Ukraine und so weiter und bringt völlig falsche Fährten über die Ursache dieser kompletten dramatischen wirtschaftlichen Situation. Das sind sie nämlich.
Ich möchte noch mal auf den polnischen Verteidigungsminister, noch heißt er ja so, Kosinia-Kamysz zurückkommen. Er sagt, man prüft jetzt, welche Lücken es, also in Polen, in der Bewaffnung noch gäbe. Dabei seien große Rüstungsbeschaffungen zwar sehr wichtig, aber die individuelle Ausrüstung jedes einzelnen Soldaten müsse ebenso ernst genommen werden. Da wird es auch gleich schon wieder persönlich gemacht. Und dann trifft er eine Aussage, zu der würde ich dich auch gerne befragen, wie das gemeint sein könnte. Er sagt, Polen werde eine sehr bedeutende Rolle bei der gemeinsamen Verteidigung der Europäischen Union spielen. Das wisse auch die EU-Kommission.
Ja, natürlich, das ist ja so ausgemacht worden. Die EU ist ja nichts anderes als eine Seitenfiliale der US-amerikanischen Thinktanks und der Organisatoren. Ich bezweifle, dass das mit dem Weißen Haus zu tun hat oder mit Herrn Biden, der glaubt, dass Mitterrand noch Präsident in Frankreich wäre. Das sind für mich gar nicht die entscheidenden Faktoren, sondern wir sehen, dass Polen eindeutig unter der Fuchtel steht und da letztendlich natürlich ein wichtiges Land hat, weil zwischen der Grenze zwischen Polen und Litauen läuft die Suwałki-Gasse. Und diese Suwałki-Gasse ist ein Transitweg von Russland nach Russland, nämlich von Weißrussland nach Kaliningrad. Und genau hier ist einer der sensibelsten Punkte. Und ich vermute mal, genau auch hier kann man natürlich wunderbar einen Krieg installieren, indem man da im Prinzip mit ein paar grausamen Bildern die Menschen denn davon überzeugen kann, dass das alles ganz furchtbar gewesen ist und wer schuld ist, das ist natürlich wieder alles klar. Denn in dem Moment, wenn die Waffen anfangen zu sprechen, dann entsteht Unrecht und dann entstehen grausame Bilder. Das ist das Nächste, was man dann braucht. So baut man das ja im Prinzip letztendlich auf.
Ja, und auch Großbritannien ist ja schon in dieses Kriegsgetöse eingetreten. Da gab es ja vor gut 2 Wochen in der Daily Mail einen Artikel, den habe ich mir nochmal hier rausgezogen für euch, damit man auch sieht, wie von allen Seiten, also so im angloamerikanischen Raum eben auch einiges passiert. Da heißt es in der Überschrift schon, Deutschland bereitet sich auf Krieg 2025 vor. Ich meine, die Schlagzeile haben wir in Deutschland noch nicht gefunden, aber in Großbritannien, da weiß man das schon. Und da heißt es, geheime Dokumente des deutschen Verteidigungsministeriums enthüllen Leitfaden für den Weltuntergang. Laut geleakten Geheimplänen bereitet sich Deutschland auf einen Angriff der Streitkräfte von Wladimir Putin auf die NATO im Jahr 2025 vor. Die durchgesickerten Pläne, die von der deutschen Bild veröffentlicht wurden, zeigen detailliert den Weg zu einem dritten Weltkrieg, bei dem Putin Weißrussland als Startrampe für eine Invasion nutzen würde, wie er es im Februar 2022 für seinen Krieg in der Ukraine getan hat. Und dann heißt es weiter, die Veröffentlichung dieser erschreckenden Dokumente erfolgte nur wenige Tage, nachdem der schwedische Minister für Zivilschutz davor gewarnt hatte, dass seinem Land bald ein Krieg drohen könnte und die Bürger aufforderte, sich in Vorbereitung auf einen russischen Angriff freiwilligen Verteidigungsorganisationen anzuschließen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das große Problem ist, ich würde da am liebsten ausholen und würde hier mal ein Seminar zwischen uns hier machen über die Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges, um zu erkennen, auch die Rolle von Großbritannien und USA. Und da geht es wirklich nicht um Böse und Gut, sondern einfach nur, dass die Infrastruktur der beteiligten Personen und der Bündnisse mal klar wird. Und die Rolle von Großbritannien ist damit natürlich wirklich völlig klar. Wenn wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Aufteilung mit Kaliningrad und dann eben halt die kommissarischen polnischen Gebiete, die ja Polen nur kommissarisch zur Verfügung gestellt wurden, jenseits der Oder-Neiße-Linie, um dieses Ganze überhaupt zu verstehen, dann erkennt man, dass von Russland eigentlich diese Kriegstreiberei historisch gesehen nicht ausgegangen ist. Das muss man einfach mal sehen. Es gibt ja historische Bewertungen über die ganzen Jahrhunderte, genau wie über den Iran. Das sind ja immer die Horrorländer, die man kennt. Aber jetzt muss man einfach mal gucken, wann sind von diesen Ländern wirkliche Kriege ausgegangen, um neue Gebiete, Länder zu überfallen. Und so. Und wenn man dann immer nur hört, diese Argumentation, was da jetzt läuft, und die Engländer sagen jetzt dies und die sagen jenes, es ist so schwierig, weil die meisten einfach auch wenig Ahnung von Geschichte haben und der Geschichtsunterricht in den Schulen so langatmig und blöd gemacht wird, dass auch keiner Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Und es ist ein solches Abenteuer, sich damit zu beschäftigen, wenn man es vernünftig macht und nicht nur Mainstream gewaschene Bücher liest, sondern ganz kritische Bücher. Ich habe zum Beispiel ein ganz dramatisches Verhältnis zu dieser dunkelsten Geschichte unserer Zeit in Deutschland. Das war eine verheerende Terrororganisation, ganz deutlich. Aber die Gründe waren weitaus differenzierter als das, was man uns sagt.
So,
Und das sind wichtig.
jetzt
Ich höre jetzt auf. Jetzt höre
hast
ich
du
auf.
viel berichtet hier, hast auch viel eigene Meinung wieder
Nur
reingegeben,
eigene Meinung und
nur
ich nehme
eigene
alles.
Meinung.
Ja.
Währenddessen fährt übrigens dein Trecker gerade draußen vorbei, will ich dir auch sagen. Ne? Hier
Na,
wird ja
na, hoffen.
weiter geräumt.
Pass auf, dass der nicht eingestaubt wird.
Also, was hier auffällt, um zur Meldung zurückzukommen, Andreas, es gibt da also ein geheimes Dokument, das die Briten hier jetzt eben auch vorliegen haben. Und dieses geheime Dokument heißt Bündnisverteidigung 2025, also nächstes Jahr. Und da wird detailliert beschrieben, wie Russland weitere 200.000 Soldaten in Russland mobilisieren könnte, Konjunktiv, bevor es im Frühjahr des Jahres dann eine Offensive gegen die ukrainischen Streitkräfte startet. Wenn niemand mit Putin spricht und Geheimdienste hin und her, wie kann es so eine geheime Abmachung schon gibt, diese erschreckenden Dokumente, diese Bündnisverteidigung 2025, und gleichzeitig kann man sich ja dann fragen, okay, wird dann die ganze Zeit von jetzt ab bis 2025 das Volk oder viele Länder jetzt inzwischen mit dieser Kriegspropaganda ja sturmreif geschossen?
Also für mich ist das Ganze eine absurde Diskussion, um das mal wieder auf die Beine zu stellen. Hier wird ein Szenario gebaut, was nicht bewiesen wird. Aber selbst wenn es so stimmen würde, dann sagen die, dass die Russen auf ihrem eigenen Staatsgebiet Soldaten verlegen. Und das können sie machen, so wie sie es wollen. Punkt. Damit ist die Geschichte zu Ende. Während in europäischen, baltischen Staaten beispielsweise oder in Polen oder in der Ukraine englische Soldaten sind, deutsche Soldaten sind und aus allen Richtungen kommen dort im Prinzip die NATO-Verbündeten. Und nochmal, als die Sowjetunion aufgelöst wurde, dann ist nicht die Russland mit dem Warschauer Pakt oder mit einer Nachfolgeorganisation Richtung Westen ausgerückt und hat dann versucht, die baltischen Staaten wieder einzunehmen, sondern genau das Gegenteil war. Es ist vom Westen aus der NATO-Zustand erweitert worden und im Prinzip sind die Bewaffnungen und auch die Militärstrukturen immer näher an Russlands Grenze herangekommen. Und zwar auf ausländischem Gebiet mit ausländischen Soldaten. Also wenn jetzt Russland chinesische Soldaten einsetzen würde, zum Beispiel oder sonstige beispielsweise in Litauen oder so etwas, dann würde ich sagen, okay, dann haben wir eine Situation, wie sie der Westen auch praktiziert. Da könnte man jetzt wirklich drüber reden. Aber das findet nicht statt. Wir reden über Truppenverlegung im eigenen Lande.
Ja, also hier wird spekuliert, dass an einem nicht genannten Datum, dem sogenannten Tag X, die NATO 300.000 Soldaten, darunter 30.000 aus Deutschland, an ihrer Ostflanke verlegen, um einen drohenden russischen Angriff abzuwehren, heißt es in den durchgesickerten Dokumenten, meldet die Daily Mail. Und der estnische Premier hatte gewarnt gegenüber der Times, also das findet schon auf höchster Ebene in den Medien auch statt, der sagte, nach unseren Geheimdienstschätzungen wird es 3 bis 5 Jahre dauern. Und bis es dann soweit ist. Und ja, ich habe es schon gesagt, was der schwedische Zivilschutzminister gesagt hat, dass eben auch dort jetzt der Krieg näher kommt. Und hier heißt es, bereits einen Tag nach seiner Rede von diesem Zivilschutzminister wurden die schwedischen Beratungsstellen für psychische Gesundheit mit Anrufen von Jugendlichen überschwemmt, die sich vor der Aussicht auf einen Krieg fürchten. Also sie erreichen auch genau das wieder, nämlich einzuschüchtern, Angst und Panik auszustreuen.
Genau, das ist das Ziel, Angst und Panik. Man stelle sich umgekehrt vor, wir haben in Estland, ich glaube, ungefähr 500.000 russischsprachige, ehemals zu den Sowjetrepubliken gehörende Menschen leben. Man würde sagen, von russischer Seite, wir haben jetzt Problem, dass von den baltischen Staaten auf der anderen Seite eine Gefahr gegen Russland aufgebaut wird. Und jetzt würde Russland russische Soldaten in die russischen Gebiete dort mit reinbringen. In jetzt beispielsweise Estland. Was meinst du, was dann los wäre? Aber genau dasselbe haben wir jetzt, dass jetzt, wie gesagt, 300.000 Soldaten, 30.000 deutsche Soldaten an die russische Grenze postiert werden auf fremdem Gebiet. Das heißt, deutsche Soldaten nicht in Deutschland, sondern deutsche Soldaten eben halt in Polen oder in Litauen oder sonst irgendwo in den baltischen Staaten.
Ja, und darüber könnte man noch viel
Ja.
diskutieren, aber unsere Bitte an euch, wie immer, bleibt in eurer Kraft. Wir haben gemeinsam Covid, dieses ganze Szenario, überstanden. Wir haben diese vielen Ungerechtigkeiten der öffentlichen Diskussionen, ob es um Krieg oder Frieden zwischen Ukraine und Russland geht, gut überstanden. Viele haben ihre eigene Meinung dazu und die haben sie auch behalten. Die haben sich von niemandem abgewöhnen lassen. Wir stehen im Moment zwischen Bauernprotesten und Demonstrationen gegen rechts. Auch hier zeigt sich jetzt, wer ist innerlich stabil, wer steht das durch. Und wenn jetzt die nächste Szenerie emporgezogen wird, nämlich die Panikschürerei vor einem Krieg, auch da kann man nur sagen, bleibt in eurer Kraft. Dass es zu einem dritten Weltkrieg kommt, Andreas, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es wird aufgerüstet, na klar, die Rüstungsindustrie verdient viel Geld, aber glaubst du wirklich, dass es ausbrechen wird?
Nein, das glaube ich nicht, weil erstmal ist es so, auch diese Diskussion gegen rechts oder diese Demonstration gegen rechts, das sind so die vielen Ablenkungsmanöver, um eben halt die neuen ökonomischen Geschäftsmodelle, in diesem Fall Rüstung, davor war es Corona, diese Geschichte der mRNA. Stoffe, die man den Menschen gespritzt hat, was man dann als Impfung benennt, kann man ja auch im Nachhinein schon gewissermaßen als Waffe sehen. Und wenn tatsächlich rechtes Gedankengut im Spiel war, dann möchte ich mal auf Wikipedia hinweisen. Dort gibt es übrigens eine Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder, die nach Mai 1945 politisch tätig waren. Und in dieser Liste werden Personen aufgeführt, die Mitglied der NSDAP war oder bei der SA oder bei der SS und die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eben halt noch dabei waren. Und ich habe das mal durchgezählt, das sind fast 250 Personen, die aktiv CDU, SPD, FDP, waren sie überall mit drin. Da hatten wir noch tatsächliche Altnazis in den Parteien. Da hat damals keiner was gesagt. Und heute spricht man von Nazis bereits, nur wenn einer sagt beispielsweise, ich möchte gerne Einigkeit und Recht und Freiheit leben und dann die deutsche Fahne hissen. Das zum Beispiel reicht dann schon aus. Man kann mal reingeben, einfach die Wikipedia-Liste, da merkt man erstmal, was ist das eigentlich, worüber wir reden.
Ja, und damit sind wir jetzt in Deutschland angekommen, direkt bei der Ampel, direkt bei den Akteuren der aktuellen Politik. Das ist hier eine Meldung von Bild, aber das haben einige schon gebracht, nämlich unter der Überschrift Brutaler Offenbarungseid von Lindner und Habeck. Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist ein wörtliches Zitat von diesen Herren. Und Bild schreibt, das sind Worte, die einem Offenbarungseid gleichkommen. Die deutsche Regierung erklärt Deutschland für nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sind in Person Finanzminister Lindner und Superminister Habeck. Und die haben, also Lindner hatte sich dem Handelsblatt gegenüber geäußert und sagte, ja, der Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig, ein Originalzitat. Und das heißt im Klartext, im Wettbewerb mit anderen Ländern hat Deutschland keine Chance mehr. Und das ist ja das verheerendste Signal überhaupt für die Wirtschaft. Und Lindner sagt weiter, Deutschland fällt zurück, ja, weil das Wachstum ausbleibt. Andreas, du als Wirtschaftsexperte, was würdest du da kommentieren?
Naja, das ist das, was wir jetzt gerade schon besprochen hatten. Die Corona-Geschichte muss ja finanziert werden. Und jetzt muss man mal fragen, wer zahlt eigentlich die Steuern in Deutschland? Das sind nicht die Konzerne und die Shareholder, die da hinten stehen, die wir auch eben halt bei den privaten Philanthropen finden, sondern das ist der Mittelstand, das sind die kleinen Betriebe, das sind die Wirtschaftseinheiten, die Tüftler und Denker, die Risiken in Kauf nehmen, wie es Max Weber, der Soziologe, mal gesagt hat, und die dann eben halt ständig neue Gebiete erobern, nämlich im wirtschaftlichen Bereich. Und die können jetzt nicht mehr, weil Deutschland komplett überschuldet ist durch eine Fehlpolitik nach der anderen. Und dazu kommt natürlich dann die gesamte Energiepolitik. Das kann natürlich keiner finanzieren. Das heißt, wir haben ja hier auch eine hybride Kriegsführung gegen die Unternehmen. Und jetzt spielt man hier die ganz Erstaunten und sagt, oh, das ist ja gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, es ist doch logisch, wenn man von allen Seiten beschossen wird.
Ja, und dein Lieblingsminister Habeck, der hat in der Welt am Sonntag gesagt, die Steuern für Unternehmen in Deutschland seien wörtlich international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich genug. Andreas, wie kann es sein, dass einer, der Bundeswirtschaftsminister ist, der Vizekanzler ist, Klimaminister will ich jetzt gar nicht erwähnen, ist er natürlich auch, aber da liegen ja viele Gründe für genau diesen Abbau. Wenn das ist ja eine Bankrotterklärung coram publico von einem, ja, also ich möchte diese Vokabel gar nicht sagen, aber ja, sag du.
Also, es ist ja so, der Klimaminister spielt hier an der Stelle wirklich eine große Rolle, weil das ist seine Herzensangelegenheit, aber auch davon hat er wenig Ahnung, genauso wie von der Wirtschaft. Das wissen wir nun mittlerweile alle. Und seine Kinderbücher, die kann ich nicht beurteilen, ich habe sie nicht gelesen. Mag sein, dass da seine Kernkompetenz liegt. Aber es ist natürlich wirklich so, dass das Klima natürlich im Gegensatz zur Wirtschaft steht. Denn wir haben ein Wirtschaftssystem, wo natürlich die Profite entsprechend eine Rolle spielen. Und das Klima ist letztendlich eine Ideologie, die dafür sorgt, dass möglichst keine Profite mehr da sind, weil es nur um irgendeine CO2-Narrativgeschichte geht, die man dann aus dem Boden gezaubert hat. Also das ist die Situation. Robert Habeck ist wirklich ein Unikum in der Geschichte, wo also quasi jemand Angeklagter und Richter gleichzeitig ist. Und das kann ja niemals funktionieren. Das sind jetzt die Auswirkungen.
Ja, und ganz konkrete Zahlen. Die Zahl der Exporte in Deutschland sank letztes Jahr um 1,4%. Das Wirtschaftswachstum stagniert 2024 bei 0,3%, heißt es. Das hat die Industriestaatenorganisation OECD prophezeit. Das Bruttoinlandsprodukt, darüber hast du schon oft gesprochen, ist zuletzt gesunken um 0,3%. Und ja, es wird natürlich nicht einfacher, Andreas. Herr Lindner hat zum Beispiel vage Besserung in Aussicht gestellt. Er sagt, man stelle sich vor, der Wirtschafts- und der Finanzminister gelangen beide zu der Erkenntnis, Deutschland ist nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Es ist unvorstellbar, dass dies nicht zu politischen Veränderungen führt, so Lindner. Verstehst du, was er damit meint?
Also ich denke mal, das ist einfach nur eine Floskel, eine Redeschleife, die er da macht. Aber ich glaube, jetzt weiß er selber nicht, denn die politischen Veränderungen müssten dazu führen, dass ein Staatsbankrott ausgeliefert werden muss. Wir müssen noch mal eines sagen, wenn wir hier reden, dass die Wirtschaft um 0,3% gesunken ist. Wir glauben immer, wenn ein Wirtschaftswachstum steigt, dass dann in irgendeiner Form es besser sein müsste, höher als im letzten Jahr. Dem ist ja gar nicht so, weil wir haben auf der anderen Seite die Inflationsraten, die nämlich dieses Wachstum wieder auffressen. Das heißt, ganz normal, wenn die Inflation um 6 oder 7% steigt, bräuchten wir alleine schon 6 oder 7% Wachstum gegenüber dem Vorjahr, um dasselbe zu haben wie im Vorjahr. Das ist den Leuten ja gar nicht klar. Und jetzt haben wir hier meinetwegen 0,3 minus Wachstum. Das kommt also auf die Inflationsrate nochmal drauf. Wenn man jetzt die Schuldenquoten der Unternehmen und des Staates sieht, wo ja letztendlich Geld bezahlt werden muss für Geld, die man schon bereits ausgegeben hat, nämlich die Zinsen, dann kommt das natürlich auch nochmal obendrauf. Wir haben ein System, was Wirtschaftswachstum braucht von mindestens 5% pro Jahr, 5%, um genauso dazustehen wie im Vorjahr. Das haben wir aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt, 5% Wirtschaftswachstum. Und das ist genau der Punkt. Und viele Menschen glauben, wenn er denn so etwas sagt, es könnte sein, dass wir unser Wachstum wieder steigen lassen, weil viele glauben, 100% minus 50% plus 50% sind wieder 100. Nein, das sind es nicht. 100 und 50% runter sind dann plötzlich 50. Und wenn ich auf diesen Sockel von 50 jetzt wieder 50% draufrechne, dann komme ich auf 75, um es mal ganz einfach darzustellen. Und das kann man jetzt mal umrechnen, eben halt auch auf die Wirtschaftswachstumsraten, die man hier diskutiert.
Kann man den Podcast eigentlich auch langsamer ablaufen lassen, damit man da mitrechnen kann?
Entschuldige, entschuldige.
Nein, es ist ja hochinteressant und natürlich kann man zurückspulen. Wir bieten ja dieses Reiseformat von dir jetzt auch als MP3 an. Da kann man
Ja,
jederzeit stoppen und
der
zurückgehen.
nächste Flug wartet halt, da bin ich jetzt ein bisschen schnell gewesen.
Ja,
Entschuldige,
alles
ich habe
klar.
eine Ausrede.
Ja, natürlich, wie immer. Wir kommen mal zu einer Bestandsaufnahme. In den letzten Wochen haben wir oft darüber gesprochen, welche Unternehmen alle schon in Deutschland pleite sind. Alte Traditionsunternehmen, Brauereien, Glasfabriken, Küchenmaschinenhersteller. Miele ist jetzt ganz groß am Abbauen. Und ich habe mal hier einen Beitrag von Wolfram Weimer, früherer Focus-Chef, der war auch Cicero-Chef. Und der hat bei NTV einen Artikel veröffentlicht und da heißt es, von Bosch über BASF bis Miele, ein deutscher Traditionskonzern nach dem anderen kündigt massiven Stellenabbau an. Die deutsche Wirtschaft hat nicht nur ein Konjunkturproblem, der gesamte Industriestandort ist in Gefahr, schreibt Weimer. Die Wirtschaft fleht die Politik an, sich sofort um Wettbewerbsfähigkeit zu kümmern. Aber die Antwort wissen wir im Moment selber, vor allem wenn da zwei Leute wie Lindner und Habeck vor der Öffentlichkeit stehen, so, sind leider nicht mehr wettbewerbsfähig. Guck an. Und hier heißt es weiter, also er zählt nochmal auf die besten Adressen der deutschen Industrie, wie eben BASF, wie Bosch, wie Volkswagen, wie Bayer, wie Continental. Die kündigen und die ganzen weiteren Firmennamen, die wir ja gut kennen, wie Ford, habe ich gestern gelesen, auch, die kündigen der Reihe nach Massenentlassungen an. Und vor wenigen Tagen erst hat auch der Autozulieferer ZF Friedrichshafen, haben wir auch drüber gesprochen, mit der Nachricht aufgewartet, dass möglicherweise bis zu 12.000 Stellen wegfallen könnten. Und jetzt eben heute die Hiobsbotschaft oder gestern, dass möglicherweise tausende Jobs bei Miele auf dem Spiel stehen, die schönen Waschmaschinen und Trockner. Es sei ein Jahr mit schweren Entscheidungen, schreibt Firmenchef Markus Miele, und mit zahlreichen, teils tiefgreifenden Veränderungen. Das hat er an die Beschäftigten geschickt. Und es werde sich ein Stellenabbau nicht vermeiden lassen. Und wie es heißt, könnte also Miele weltweit rund 2000 Arbeitsplätze streichen. In Deutschland dürfte davon insbesondere das Stammwerk in Gütersloh betroffen sein. Die Produktion, heißt es, ist unter den schlechten Standortsbedingungen in Deutschland kaum mehr möglich. Und inzwischen wurde das von Markus Miele bestätigt. Vorher wurde es gemunkelt, dass die Produktion schrittweise von Gütersloh nach Polen verlagert werden soll, Andreas.
Ja, ich frage mich, was Sie in Polen natürlich wollen. Das ist schon eine ganz interessante Situation, denn Polen ist jetzt nicht so wahnsinnig viel günstiger, was die Arbeitssituation anbelangt, aber es liegt näher im Prinzip an der Ostflanke. Warum verlegt ein solches Unternehmen wie Miele an die Ostflanke ihre Produktionsstätte? Und wenn man weiß, dass Waschmaschinen mit Mikrochips arbeiten und dass Mikrochips auch beispielsweise für andere Dinge verwendet werden können, außer für die zivile Nutzung, dann kommen da bei mir so gewisse Gedanken hoch, ob das so sein könnte. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber das schießt mir dann natürlich sofort durch den Kopf.
Du denkst an die Junghans-Uhren, ne?
Die Junghans-Uhren, genau, die haben ja auch mal Uhren hergestellt, bis sie dann die Zünder für Mittelstreckenraketen gebaut haben. Ich kann es nicht beurteilen, ich will nichts in die Welt setzen, aber da gehen bei mir sofort die Nackenhaare hoch, weil ich sage, was funktioniert da gerade irgendwie nicht? Warum geht man jetzt nach Polen? Ich meine, ich verstehe die Situation mit den Kosten, was die Strukturen anbelangt, der Rohstoffe und so weiter. Gerade jetzt die Elektrizität ist ein Riesenproblem. Aber es ist schon, da schießt mir einiges durch den Kopf. Ich gucke mir das mal näher an.
Wolfram Weimer schreibt, dass Markus Miele der gesamten deutschen Industrie aus dem infarktbedrohten Herzen spricht. Wörtlich schreibt Weimer, im produzierenden Gewerbe brennt es lichterloh, es droht ein Flächenbrand. Und das sind O-Töne, die er hier zitiert von Industrieverbänden. Alleine die Chemieindustrie hat binnen 2 Jahren 23% ihrer Produktionsmenge verloren. Es droht im energieintensiven Branchen ein historischer Einbruch. Und in einem Brief an Bundeskanzler Scholz haben die vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, das sind DIHK, BDA, BDI und ZDH vergangene Woche Alarm geschlagen und haben gesagt, der Frust, die Verunsicherung bei vielen Betrieben wachsen und die Verlagerung von industrieller Produktion ins Ausland nimmt zu. Und in diesem ungewöhnlichen Brandbrief wird die Bundesregierung zum Handeln aufgerufen. Wörtlich, wir appellieren dringend an Sie und die gesamte Bundesregierung, jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Andreas, wir begleiten einen historischen Zusammenbruch eines Landes, das der stärkste Motor in Europa je gewesen ist.
Ja, genau das kann man so zusammenfassen. Und wir appellieren dringend an die gesamte Bundesregierung, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, wie du gerade gesagt hattest. Das ist so ziemlich das Letzte, was man machen wird. Denn man wird weiter auf irgendeiner Klimadebatte rumreiten, die mehr als in Frage steht, ob die überhaupt so existiert, wie man uns das sagt. Das wissen wir, haben wir oft genug gesagt. Nein, man zieht es einfach durch. Markus Krall hat schon geschrieben davon, wie die gesamten Unternehmen dann der massenweise dann in den Untergang getrieben werden. Das ist offenbar das Ziel. Und es werden keine Maßnahmen ergriffen werden. Und irgendwann ist der Punkt so weit runter, dass das hohe Know-how von den Unternehmen nur noch dann überlebbar ist, von den Unternehmen, indem man wirklich in die Kriegsindustrie eingeht. Irgendwann sagt man, wir brauchen jetzt den Krieg, um irgendwie noch unsere Gewinne zu machen und den Laden nicht komplett untergehen lassen. Wenn man sich die Geschichte mit IG Farben ansieht, beispielsweise aus langer Zeit zurück, dann sehen wir hier, welche, ich sage mal, Parallelen da gezogen werden können, eventuell.
Also darüber gibt es ein hochinteressantes Buch im Kopf Verlag. Das werde ich euch nachher mal einstellen. Da wird nämlich genau dieser Zusammenhang, Andreas, sehr deutlich hervorgehoben. Das Buch ist von Edward Griffin und heißt Eine Welt ohne Krebs. Und da gibt es unter anderem sehr wichtige Hinweise, wie man eben dieser Krankheit entgegentreten kann, nämlich unter anderem durch bittere Aprikosenkerne, durch dieses Letril, das habe ich mit großem Interesse gelesen. Aber da sind eben auch die Machenschaften hinter den Kulissen, die werden aufgeführt, wie es eigentlich dort eben gerade in diesem Zusammenhang auch zugeht. Also, oder eben auch mit diesen Firmen wie IG Farben zugegangen ist. Eine Literaturempfehlung von mir. Andreas, und wenn ich mir dann anschaue, wie Lindner und Habeck nicht wie dick und doof, sondern wie doof und doof dastehen und tun wie Tulpe und so, ja, jetzt sind wir halt nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, wir müssen was tun. Ich komme da gleich nochmal drauf. Das hat Weimar nämlich hier auch zitiert. Dann fragt man sich ja, wo ist denn das Verantwortungsgefühl? Die haben ja einen Eid geleistet zum Wohle des deutschen Volkes. Ist da gar nichts mehr übrig geblieben? Wo ist die Moral geblieben?
Ja, also die Frage kann ja nur rhetorisch gemeint sein. Die hat es dann nie gegeben, sonst wären die gerade nicht hochgekommen. Man kommt ja selbst in die unteren Etagen der Politik, die aber schon höher sind, bundespolitisch beispielsweise, aber so in die zweite oder dritte Reihe nicht rein, wenn man entsprechende charakterliche Eigenschaften nicht mitbringt. Das ist ja nun wohl ganz logisch. Nein, es ist ganz einfach, dass hier nach Schema F abgearbeitet wird, eine Agenda. Und ohne, was mich am meisten schockt dabei, sind die Menschen. Die Menschen, die das alles einfach glauben, die immer mehr arbeiten sollen. Und wenn es heißt, dass beispielsweise ein Krieg wieder neue Wirtschaft in Gang bringt, dann muss man immer fragen, wer muss das denn erarbeiten? Das sind wieder die Leute, die Angst haben vor dem Krieg und dann ganz fleißig sein wollen und froh sind, dass sie ihr Leben nicht verlieren, aber dafür nur den Krieg oder die Kriegsrüstung finanzieren dürfen. Und es wird nicht hinterfragt. Es ist unglaublich, wie oft man dieselbe Schallplatte spielen kann und die Leute sagen immer, ach, das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, und ich will mal hier kurz noch weitergehen. Also Warnungen, Warnungen, die Wirtschaftsforscher warnen vor, ganz klar ausgesprochen, vor einer Deindustrialisierung Deutschlands, weil die Politik die Standortbedingungen immer weiter verschlechtere. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat errechnet, dass bereits 2022 rund 132 Milliarden Dollar mehr Direktinvestitionen aus Deutschland abgeflossen sind, 132 Milliarden, als im gleichen Zeitraum in die Bundesrepublik investiert wurden. Das sind nicht nur, wie es hier heißt, die höchsten Nettoabflüsse, die Deutschland je verzeichnet hat. Deutschland erleidet damit den höchsten Kapitalabfluss aller OECD-Staaten, sagen Analysten. Und für dieses Jahr und nein, für letztes Jahr und dieses Jahr soll es keine Besserung geben, die erwartet wird. Es heißt wörtlich, Deutschland blutet regelrecht aus.
Ja, genau so ist es. Das sehen wir deutlich. Wir wissen ja auch, dass nach der Befragung der Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte und dem Bundesverband der deutschen Industrie, das ist ja der BDI, auch festgestellt wurde, dass 67% der Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlegen, vor allem auch in den Schlüsselbranchen wie Maschinenbau, Industriegüter, Chemie und Automobil. Also die Deindustrialisierung, die findet ja bereits in erheblichem Umfang statt. Wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, werden sehr wahrscheinlich mehr Unternehmen folgen und zunehmend wichtigere Teile der ganzen Wertschöpfung abwandern. Also so wird es von dem Industrieanalysten, dem Florian Ploner, der ist von Partner von Deloitte, eben halt auch festgehalten.
Ja, und das ist, also Wolfram Weimer schreibt hier, dass die Investoren jetzt das Weite suchen in den Chefetagen der deutschen Industrie. Verliert man das Vertrauen in die Politik, diesen Abwärtstrend zupacken zu stoppen? Ich meine, wenn wir uns angucken, doof und doof, die wollen ja auch gar nicht, kann man sehen. Und die deutsche Investitionsquote gehört schon lange, wie es hier heißt, zu der niedrigsten aller Industrieländer. Und gerade die deutsche Politik, die hat wenig dazu getan, daran etwas zu ändern. Andreas, aber auch das deutsche Bankensystem ist wohl geschwächt, oder?
Ja, natürlich, weil die Investitionsquote ist ein ganz wichtiger Begriff. Es geht nicht darum, ob die Wirtschaft wächst, sondern ob investiert wird. Investitionen muss man ja unterscheiden. Wenn ich konsumiere, zum Beispiel mein ganzes Geld im Urlaub ausgebe, dann muss ich das volkswirtschaftlich anders bewerten, als wenn ich jetzt dasselbe Geld ausgebe, um mir zum Beispiel eine Praxis zu bauen, um Menschen zu heilen, die krank sind zum Beispiel. Das ist ein großer Unterschied zwischen Investitionen und Geld verkonsumieren. Wir sind komplett im Konsum. Denken wir nochmal an die Corona-Geschichte. Ein reiner Konsum von biochemisch hergestellten mRNA-Impfstoffen, die dann letztendlich nichts gebracht haben und wir heute wissen, dass sie nichts gewirkt haben, außer nur Geld gekostet haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Was fehlt, ist Investitionen für die Zukunft in die Nachhaltigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kosten und Investitionen sind völlig verschiedene Dinge. Das wird mir viel zu wenig angesprochen.
Ja, und während also die Industrie- und Wirtschaftsbosse verzweifelt die Hände ringen und sich die Haare raufen, hat sich bei RTL Direkt Superminister Habeck nochmal geäußert und er hat vorgestern Abend, am Montag, hat er also wörtlich gesagt, wir müssen Investitionen anreizen. Also da ist er mit dir absolut d'accord, Andreas. Und er sagt, das sehen wir gemeinsam. Was wir noch nicht ganz geklärt haben, ist, wie wir es machen. Aber dazu ist ja erst einmal notwendig, dass diskutiert wird.
Ja, wunderbar. Die Überschriften hat er schon mal genannt. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie machen wir denn das? Und wenn er auf dem Niveau sich bewegt, dass er sagt, die sind nicht pleite, die haben nur aufgehört zu produzieren, dann haben wir hier natürlich mit einem Partner zu tun, mit dem wir diskutieren müssen, wo also die Vorausbildung länger dauern wird, als dass wir jemals in die Situation kommen, die Probleme überhaupt nur anzugehen. Denn dazu müssen sie erstmal begriffen werden. Und das erkennt man deutlich, das ist bisher noch gar nicht der Fall.
Und er hat noch mehr gesagt, der gute Herr Habeck. Er sagt, das ist etwas, was mich irritiert. Einig sei man sich in der Ampelregierung, den Bürokratieabbau voranzubringen. Das wird ja auch von vielen beklagt. Aber steht jetzt nicht an erster Stelle, aber er greift das dann so als eines der wichtigsten Probleme hier auf. Und er sagt, wir haben noch immer eine zu hohe Bürokratielast bei den Unternehmen. Wir haben uns da, sagt er wörtlich, der Herr Habeck, in einem richtigen Dickicht verirrt. Er hat sich verirrt als Superminister, als Vizekanzler. Er gibt zu, dass er sich verirrt hat.
Ja, und wenn die Menschen jetzt nachdenken würden, dann würden sie natürlich auf die Idee kommen und würden sagen, die neue Partei von Herrn Maaßen beispielsweise, die sind genau auf diese Dinge eben halt fokussiert und sagen, wir müssen diese Bürokratielast komplett abbauen, indem wir dann zum Beispiel, das hat Markus Krall ja, der ja auch beratend tätig ist, immer wieder gesagt, wir brauchen viele Ministerien nicht mehr. Wir brauchen genauso wenig ein Klimaministerium, genauso wenig wie ein Ministerium gegen schwarze Löcher oder ein Ministerium gegen ich weiß nicht was. Also das ist genau die Situation. Es gibt bestimmte Dinge, auf die haben wir einfach keinen Einfluss und da sollte man einfach den Wahnsinn weglassen. Und dieser Bürokratieabbau alleine aufgrund dieser Klimadebatte, das ist ein großes Problem, die nicht erklärt ist. Die führt schon zu dieser wahnsinnigen Bürokratielast bei den Unternehmen. Also ganz einfach das Ganze.
Wolfram Weimer zitiert den Superminister am Schluss nochmal und sagt, dass der also zugleich eingesteht, dass man in wesentlichen wirtschaftspolitischen Fragen kaum vorankomme. Sogar das bescheidene Wachstumschancengesetz wackelt. Habeck warnt, dass die Länder das Entlastungsvolumen auf 3 Milliarden Euro reduzieren könnten, was nach seinen Worten einer homöopathischen Wirkung gleichkomme. Homöopathische Standortverbesserungen aber werden den Arbeitern nicht helfen, die bei Miele oder BASF, Bosch, ZF ihre Arbeitsplätze gerade verlieren. Es ist rundherum eine ganz offen dargestellte Bankrotterklärung.
Also alleine dieser Begriff Wachstumschancengesetz, daran erkennen wir einen Hardcore-Sozialisten, der ja noch härter auf mich wirkt als einen Wirtschaftsminister aus der alten Sowjetunion, der jetzt sagt nach dem Motto, jetzt erklären wir im Prinzip eine Wachstumschance per Gesetz. Wie absurd ist das? Wachstumschancen entstehen durch unternehmerische Risiken, durch Motivation, durch Menschen, die anpacken wollen. Dazu brauchen die Rahmenbedingungen. Das Einzige, was der Staat machen muss, ist die Leute in Ruhe zu lassen. Ich sage mal, würde jetzt der Staat komplett einfach in dieser Form, also die Regierung, komplett zurücktreten und würden das Wirtschaftsministerium und diese gesamten Dinge schlicht und ergreifend auf dem Schlag auflösen, dann hätte das mit Sicherheit erstmal eine enorme Wirkung, die auch destruktiv wirken würde. Aber innerhalb von kurzer Zeit würde das Unternehmertum die Probleme wieder lösen. Da bin ich ganz sicher, wir laufen hier im Prinzip in einem wirklich so eingeschränkten Milieu, der Intelligenz, dass mir nur noch die Worte fehlen. Tut mir leid, aber es ist halt so.
Andreas, ich sehe gerade, ich höre dir zu, keine Sorge, aber ich gucke immer zwischendurch, was gibt es hier so ganz Aktuelles. Und ich sehe gerade in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig eine Meldung bei Bild. Und da heißt es, trotz mehr als 10 Milliarden Euro Schulden, ZF, also das ist ja diese Zahnradfabrik Friedrichshafen, investiert halbe Milliarde in US-Werk. Und bei uns bangen 12.000 Beschäftigte um ihren Job.
Ja, das nennt man Krieg gegen die deutsche Wirtschaft aus den USA. Man zerstört den Wirtschaftsstandort. Da wird mal eben Nord Stream 1 und 2 platt gemacht. Dann wird gesagt, wir werden LNG-Gas liefern. Plötzlich heißt es, aus Klimaschutzgründen machen wir es nicht. Und dann wird man gleichzeitig Anreize setzen in den USA und an die Unternehmen herangehen. ZF ist ein hochqualifiziertes Unternehmen mit einem Know-how, was man wirklich auf der Welt suchen kann. Die gesamten Getriebe von Fahrzeugen, ob das bei Toyota oder sonst was ist, das kommt alles von ZF. Die haben den besten Namen, den man sich denken kann. Die hat man jetzt mal eben quasi eingekauft. Die hat man einfach abgezogen. Weil wenn die da eine halbe Milliarde investieren, bei dem Geld, was man alleine in den USA verdient hat durch die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, haben die so viel Kapital gemacht, dass sie da solche Filetstücke wie ZF einfach rausziehen können. Ganz
Ja,
einfach.
ganz, ganz traurige Sache. Und Andreas, es gibt ja hier inzwischen, wir wollen noch mal auf die Straßen gucken, wo demonstriert wird. Und längst, längst sind es nicht mehr nur die Landwirte und die Spediteure. Es haben sich so viele Gewerke angeschlossen. Und ich habe hier mal eine Meldung auch aus Spanien vorliegen. Da gibt es ja auch verschiedene deutschsprachige Portale, unter anderem auch das heißt costa.es. Und Zum Beispiel blockieren jetzt Landwirte den Verkehr auf der Autobahn zwischen Frankreich und Spanien. In Spanien umfangreiche Proteste. Die ganzen Demonstrationen weiten sich auf ganz Europa aus. Und es das heißt hier, dass jetzt praktisch europaweit die Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht wird mit hohen Kosten, bürokratischen Herausforderungen, der Konkurrenz aus Nicht-EU-Ländern zum Beispiel. Und inzwischen, also ist es eine Riesenliste von Ländern, Frankreich, Belgien, Italien, aber auch Portugal, Holland, Spanien und so weiter. Also Italien habe ich gerade gesagt. Und jetzt sind auch in Großbritannien die Bauern auf der Straße, in Irland riesengroße Demonstrationen. Und ich will mal hier gerade gucken, in Wales beispielsweise, das schreibt die Daily Mail, da spitzt sich die Lage zu. Und zwar haben rund 1000 Landwirte auf dem Viehmarkt von Welshpool in Powys demonstriert gegen die Politik der walisischen Regierung. Und die neue Regelung dort, die soll nächstes Jahr in Kraft treten, wird die Zahlungen der EU an die walisischen Landwirte in Höhe von über 300 Millionen Pfund pro Jahr ersetzen. Da will man den Landwirten damit unter anderem nach der grünen Klimaagenda finanzielle Anreize bieten, wenn sie sicherstellen, dass 10% ihres Landes mit Bäumen bepflanzt und weitere 10% als Lebensraum für Wildtiere bewirtschaftet werden. Und der walisische Bauernverband bezeichnet die Vorschläge als Unwirtschaft, als völlig irrelevant. Die Kosten, heißt es, für die Landwirtschaft sind um ein Drittel höher als in der Zeit vor der, die haben ja auch eine Rinderseuchen-Aktion mitgemacht. Und die Landwirte dort sind alle sehr verzweifelt. Es heißt, wir werden von der Stadt völlig vergessen, wo Politiker in Elfenbeintürmen sitzen, Mandelmilchkaffee trinken und uns erzählen, wie wir den Planeten retten sollen.
Ja, und das sind eben halt die Dinge, die jetzt überall immer deutlicher werden. Und der entscheidende Punkt, den wir daraus lernen müssen, ist, dass die Menschen sich nicht weiter entzweien lassen und endlich wieder gemeinsam wirklich am selben Strick ziehen und das auch noch in dieselbe Richtung. Und dann kann es funktionieren. Und wir merken gerade bei den Bauern, die nämlich mit der Natur verbunden sind und wissen, wie die Gesetze der Natur und die Wesenhaften funktionieren. Die sehen das ja jeden Tag, wie das funktioniert. Die stecken eben halt da ein bisschen Samen rein und holen dann ein Vielfaches an Getreide wieder raus. Das sind natürlich Dinge, die einem Menschen dann auch bewusst sind, ob jetzt direkt oder indirekt, man merkt es einfach. Und dann spürt man eben halt, der Strom kommt nicht aus der Steckdose und eine Kuh ist nicht lila. Und dann ist die Sache ganz anders. Und die Menschen werden immer deutlicher jetzt auf die Barrikaden gehen. Und wenn die anderen Menschen nämlich, die das verloren haben, wieder den Kontakt zur Natur zurückbekommen, spätestens dann, wenn sie Hunger haben, dann kommt der Kontakt wieder zurück. Dann wird das ein schwerer Weg, wo man mehrmals aufsetzen muss. Aber man kommt dann auch wieder in die richtige Spur. Und wer jetzt geistig auch richtig steht, der hat aus meiner Sicht gute, gute Chancen, diese ganze Geschichte, die ja so fast verrückt klingt und fast so untergangsmäßig klingt, das ist es keineswegs, dann werden wir das durchstehen. Ich bin ganz sicher.
Ja, natürlich. Das ist das, worauf wir immer wieder hinweisen, auch heute im Abendgebet. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar aktuelle, sehr besorgniserregende Zahlen aus dieser Daily Mail-Meldung euch noch näher bringen. Die Statistiken dort belegen die Notlage der Landwirte. Im Jahr 2021 waren fast 112.000 Landwirte in der Branche noch tätig. Jetzt sind es noch 104.000. Die Daten des Immobilienmaklers Strutt & Parker aus letztem Jahr zeigen, dass mehr als die Hälfte der Höfe und Grundstücke, die 2023 in Großbritannien auf dem freien Markt verkauft wurden, von Nicht-Landwirten gekauft wurden, Andreas.
Klar.
Mehr als die Hälfte. Wer sind denn die Leute? Wer kauft das denn?
Ja, das ist doch ganz klar. Das sind die Philanthropen, die uns sagen, dass wir keine Landwirtschaft brauchen, dass wir keine Ackerflächen brauchen. Wir wissen, dass Bill Gates der größte Ackerlandbesitzer der USA, vielleicht sogar der Welt ist. Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass der Ukraine-Krieg sehr stark mit der fruchtbarsten Erde der Welt dort zu tun hat, nämlich mit der sogenannten Schwarzerde und so weiter. Diejenigen, die uns sagen, dass wir klimamäßig keinen Ackerbau mehr betreiben sollen, sind diejenigen, die damit die Preise runterdrücken, um sie dann billig einzukaufen. Und dann wird irgendwann die Karte komplett umgedreht und man schaltet wieder hoch. Dann steigen die Preise und das ist der Riesenprofit. Und gleichzeitig die Abhängigkeit der Menschen von bestimmten Persönlichkeiten, was Nahrungsmittel anbelangt. Ein genialer Plan der Übernahme der gesamten Menschheit.
Vor allem eben der Lebensmittelproduktion. Und hier heißt es in dieser Meldung, die ist wirklich bemerkenswert mit den Informationen, dass eine Studie des britischen Biobauern Riverford aus letztem Jahr Folgendes ergeben hat. Fast die Hälfte, nämlich 49% der britischen Obst- und Gemüsebauern befürchten, dass sie innerhalb der nächsten 12 Monate ihren Betrieb aufgeben werden. Also fast die Hälfte aller britischen Obst- und Gemüsebauern.
Ja, genau das ist der Punkt. Und das sehen wir jetzt auch. Und wir sehen deshalb auch, wie wichtig es ist, jetzt für einen gewissen Zeitraum auch die Eigenvorsorge noch immer wieder mitzubetreiben. Das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen für unsere Hörer jetzt.
Naja, wir fangen auch bald an hier mit dem Einsehen. Das machen wir dann wieder hier gemeinsam im Kanal. Und ihr solltet euch zu, also ihr solltet versuchen, wirklich gutes Saatgut, reines Saatgut zu bekommen, dass ihr euer Gemüse, eure Tomaten, eure Gurken, eure Zucchini selber anbauen könnt. Es ist wichtiger denn je, auch gute Kartoffeln, gute Saatkartoffeln. Ich möchte noch eine Zahl hier aus Großbritannien weitergeben, die sehr traurig ist und die natürlich logisch erklärbar ist angesichts der Situation, dass innerhalb also der nächsten 12 Monate fast die Hälfte, ich möchte es nochmal wiederholen, aller britischen Obst- und Gemüsebauern glauben oder damit rechnen, dass sie ihren Hof aufgeben müssen. Ich habe noch nie den Schmerz so tief gespürt wie bei diesen beeindruckenden Zahlen. Andreas, und hier heißt es, was die psychische Gesundheit angeht. So gab es 2022 nach Angaben des Office of National Statistics 44 Selbstmorde von Landarbeitern. Die Landwirte sagen, dass die Zahl gestiegen ist und jetzt etwa pro Woche ein Selbstmord bei den Landwirten zu verzeichnen ist.
Was soll ich dazu sagen? Ich kann es nur noch hinnehmen, ja.
Und deswegen sagt der Gründer von Proud to Farm, einer großen Landwirtsvereinigung, Martin Fox, in den nächsten Wochen werden 10 Landwirtegruppen britische Proteste organisieren. Wir erwarten, dass es Tausende von Landwirten sein werden. Andreas, das ist das, was angekündigt wird und was eben auch jetzt dort stattfinden wird. Also, tja, und wir haben hier noch eine Aussage, die ist gebracht worden bei dem Portal Thüringen 24. Da hat sich ein Spediteur zu Wort gemeldet und sagt, der eben auch bei den Protesten dabei ist, und der sagt, die Bevölkerung weiß so vieles überhaupt nicht. Und da heißt es also, es ist nicht nur an Rewe-Zentrallagern und Lidl und so weiter protestiert worden. Alleine im Norden Bayerns hatten Demonstranten jetzt in den vergangenen Tagen, ich glaube gestern, 10 Autobahnen gesperrt, indem sie die Auffahrten blockierten. Und da hat sich ein Mann gemeldet, ein Spediteur, der sagt, ich bin Spediteur. Und ich habe mit den Landwirten so eigentlich nichts zu tun, aber die Kosten, die wir haben, fressen uns einfach auf. Wir haben seit dem 1. Dezember neue Mauterhöhungen und wir haben neue CO2-Bepreisungen. Und welche Dimensionen diese Mauterhöhungen haben können, das hat er mal vorgerechnet. Er sagt also, ich habe eine Spedition mit 25 Lkw und habe im Monat Dezember 15.000 € mehr Mautkosten. Das ist aufs Jahr gesehen 180.000 bis 200.000 €. Und er sagt, seiner Meinung nach besteht in der Gesellschaft kaum Verständnis dafür, wie wichtig seine Zunft ist, welchen Herausforderungen er und seine Kollegen ausgesetzt sind. Wörtlich sagt er, die ganze Bevölkerung weiß das aber gar nicht. Die wissen nicht, was das für Belastungen sind. Wir sind die Spediteure. Wir halten das Land aufrecht. Und wenn wir nicht mehr fahren, dann geht auch nichts mehr. Ganz unabhängig von den Landwirten. Und er sagt, die Regierung muss sofort alle Auflagen zurücknehmen, anders kann es nicht mehr funktionieren. Ich frage dich jetzt, wie realistisch ist das alles bei den ehrgeizigen Klimaplänen von Deutschland und der EU?
Naja, das, die Leute, die jetzt auf die Basis, auf die Barrikaden gehen, das sind eben halt die Bauern, das sind eben halt solche Spediteure und so weiter. Das sind letztendlich, gehört das zur Fundamentalökonomie. Es ist die Grundlage einer jeden Ökonomie, wenn man damit versteht, dass man einen Mehrwert schafft, um Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ja letztendlich, was die Wirtschaft hervorbringen soll und nicht nur irgendwelche theoretischen Gelder. Und ich sage, die Politik hat kein Interesse daran, weil die Politik ausführt. Die Planer, die oberhalb der Politik stehen, die kann ich jetzt nicht beurteilen, inwieweit die irgendwann mal von ihren Situationen, von ihren Planungen abweichen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das immer selbst glauben, dass es alles Psychopathen sind. Dass es gibt auch einige, die wissen, dass es die Unwahrheit ist und sie wissen, dass es nicht gut tut. Aber wer weiß, was da für Ideologien noch hinterstehen. Nur wenn die Menschen auf die Straße gehen und es letztendlich versuchen zu verhindern, das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, diese Dinge überhaupt noch wieder in den Griff zu bekommen. Da bin ich ganz, ganz einfach.
Ja, ich danke dir für dieses sehr gelungene Schlusswort, lieber Andreas. Das war jetzt hoffentlich der letzte Podcast, den wir auf diesem Wege gemacht haben. Es ist viel schöner, wenn du persönlich anwesend bist und vor allem, wenn die Kapelle auch wieder dazu spielt. Das ist einfach zu schön. Ich möchte euch, ihr Lieben, sagen, wir sitzen hier alle in einem Boot. Wir beobachten die Dinge. Wir versuchen sie auch nach den Schöpfungsgesetzen, nach den Naturgesetzen einzuordnen. Und wie wir in so vielen Prophezeiungen in der Bibel, aber auch in den grünen Büchern natürlich im Lichte der Wahrheit von Abdruschin nachlesen können, es ist dies die wichtigste Phase, die bis jetzt diese Erde gesehen hat, das jüngste Gericht, in dem wir stehen. Wir schauen dem Zusammenbruch des alten Systems zu, weil genau beleuchtet, auch wenn man sich nach der alten Zeit sehnt, auch die war ja nie in Ordnung. Andreas, das analysieren wir beide ja auch oft, wenn wir uns einen alten Film, alten Derrick oder sowas anschauen und sagen, ach schau mal her, also so toll war die Zeit auch nicht, welche Probleme da geherrscht haben. Es muss eben jetzt diese Phase zu Ende gebracht werden. Und wer durchhält, wer im Gottvertrauen bleibt, der wird das durchstehen.
So einfach ist das Ganze. Ein wunderbares Schlusswort. Wirklich. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich bald wieder zu Hause bin. Ich bin auch durch diese Reiserei jetzt ziemlich platt. Und jetzt freue ich mich wirklich nur noch auf zu Hause. Und dann hören wir unsere Musik. Und beim nächsten Mal können wir dann ganz frisch, und ich bin dann auch wieder richtig fit, weil ich bin momentan nicht so ganz fit. Ich habe mir so eine leichte Erkältung zugezogen. Einige haben mich angeschrieben, die haben das gemerkt. Aber so geht es jetzt weiter. Und ich freue mich sehr auf Freitag und ganz besonders auf dich.
Unser Publikum merkt alles, denen kannst du nichts vormachen. Und ja, wenn du
Ist so.
dann kommst, Andreas, freut sich natürlich hier alles, alle Tiere, ich übrigens auch. Und du kannst dich dann freuen, weil dann ist wirklich alles perfekt geräumt.
Das ist wunderbar. Darum bin ich ja weggekommen. Genau.
Ja.
Alles Liebe.
Also, ihr Lieben, das war's und wir wünschen euch einen guten, ja, eine gute Restwoche und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ciao.
Ciao, ciao.